Liebe Formel 1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Bianca und ich, wir melden uns nochmal zurück, haben noch ein paar Themen zu besprechen hier aus der Sommerpause. Ist doch einiges los in der Formel 1-Welt. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich.
Ja, hallo Alex, hallo zusammen.
Wie immer könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, um künftig keinen Formel 1-Content mehr zu verpassen. Und wir fangen mit dem Mann an, den wir gerade im Hintergrund sehen, nämlich den Sebastian Vettel, sowohl bei dir als auch bei uns hier auf der YouTube-Vorlage, so nenne ich das jetzt mal. Und zwar Sebastian Vettel, der war beim ZDF Sportstudio zu Gast und ja, hat sich auch noch mal so ein bisschen zu diesen Formel 1 Comeback-Gerüchten geäußert. Also er hat ja schon bekannt gegeben, dass er als Fahrer nicht mehr fahren wird bei den Kollegen von Automotor und Sport, hat er das erzählt, hat das auch noch mal beim Sportstudio bestätigt. Aber er hat gesagt, die eine oder andere Funktion in der Formel 1 in Zukunft zu übernehmen, ist absolut denkbar. Im Moment bin ich aber zufrieden. Du hast Sebastian Vettel ja von klein auf begleitet. Ich weiß nicht, was ist er da gefahren? Speed Academy oder sowas? Oder ADAC-Nachwuchsfahrer? Irgendwas war er auf jeden Fall. Da kanntest du ihn auch schon.
Ich habe ihn kennengelernt in der Formel BMW. Das war genau das Jahr, wo ich zu Autobild Motorsport gekommen war. Und Autobild Motorsport hatte damals ein Nachwuchsförderprogramm. Und da konnte man Geld verdienen über einzelne Siege sozusagen. Also je höher du abgeschnitten hast in deinem Rennen, desto mehr Punkte hast du gekriegt. Das wurde wiederum in Geld übersetzt und da war Sebastian Vettel unser absoluter Überflieger. Hatte auch ein Autobild Motorsport Logo auf seinem Overall damals. Ja, und das war die Zeit Formel BMW mit Zahnspange und 15, glaube ich, war irgendwie sowas in der Art.
Ja, der hat da irgendwie da auch, weiß gar nicht, fast alle Rennen gewonnen und sich mit jedem Sieg kam irgendwie ein Smiley aufs Auto, weiß ich noch, ne?
Genau, also ich glaube, nagel mich nicht fest, aber ich glaube 18 von 20 Rennen waren es in seinem zweiten Jahr Formel BMW, wo er dann ja souverän Meister geworden ist und wo auch für uns alle klar war, okay, der wird das in Richtung Formel 1 auf jeden Fall schaffen. Dass er dann dort Weltmeister wird, da haben wir natürlich nicht von zu träumen gewagt. Schumi fuhr damals ja auch noch, da hatte man noch das eine oder den einen Helden. Da war noch nicht klar, wie viele danach kommen würden, aber dass Sebastian in Richtung Formel 1 es schafft, das war mir zumindest in dem Jahr vollkommen klar. Und so wurde er auch bei uns in der Redaktion angekündigt, behandelt. Er war auch auf Redaktionsbesuch öfter mal. Red Bull hatte damals auch mal so einen Flugtag in Hamburg. Weiß nicht mehr, Red Bull, kein Flugtag, keine Ahnung. Mhm. Da sind die dann mit irgendwelchen zusammengebauten Flugzeugen von so einer Rampe in die Elbe gesprungen und man musste halt am weitesten versuchen zu fliegen. Und Sebastian war da halt als Botschafter oder so. Da weiß ich noch, kam er dann freitags irgendwie und musste am Samstag zu diesem Red Bull-Flugtag, hat sich die Redaktion angeguckt. Und dann sind wir abends noch, meine damalige Kollegin Katrin, Sebastian und ich ins Kino und er wollte unbedingt zu Garfield. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt muss ich hier zusammen Kinderfilm. Was eben auch zeigte, ich war damals irgendwas um die 24 oder so. Und ja, und er eben 15 und fand Garfield total toll. Und danach, ach nee, das erzähle ich jetzt besser nicht.
Da sind
wir auf der Reeperbahn gelandet, genau. Ja.
Und ja, da die Details bleiben euch erspart. Ein Vettel.
Nein, so, nur so viel. Sebastian war ganz brav und wollte dann eher schnell da wieder weg.
Und der war auch schon, war er da schon mit Hanna zusammen?
Weiß ich nicht, vielleicht so gerade am Zusammenkommen, würde ich sagen. Also er war da noch ein Junge, also wirklich noch ein Junge.
Okay. Naja, sind ja irgendwie so, ich weiß nicht, an der Schule auf jeden Fall angekommen und aufs Gymnasium müsste er da auch schon gegangen sein.
Ja, aber ich glaube, die sind in den letzten beiden Jahren oder im letzten Jahr zusammengekommen, wo er dann ja auch schon mit seinem BMW-Dienstwagen dort vorfahren durfte und so. Ich glaube, da hat sie sich dann irgendwann überzeugen lassen.
Naja, okay. Gut, also so viel zum Privatleben von Sebastian Vettel. Also das zeigt ja schon mal auch, wie gut du ihn kennst. Und ich wollte dich eigentlich jetzt nämlich auch fragen, in welcher Funktion könntest du ihn dir vorstellen in der Zukunft der Formel 1?
Tja, also ich glaube, in einer Funktion, in der er sich gerne sehen würde, was ja hier viel realistischer wäre, ist tatsächlich so eine Art Umweltbotschafter, Nachhaltigkeitsbotschafter der Formel 1. Also ich glaube, das ist so im Moment ein Traumjob von ihm. Ich glaube auch zu wissen, dass er schon mal versucht hat, mit Stefano Domenicali darüber zu sprechen, aber der Stefano hat da noch nicht so richtig angebissen.
Wer es nicht weiß.
Genau, ich glaube, das wäre das, was Sepp sehr, sehr gerne machen würde. Parallel natürlich auch sowas wie Helmut Marko bei Red Bull, aber ohne die ganze Arbeit. Also sprich, er würde gerne jungen Fahrern helfen auf dem Weg in die Formel 1 und das Ganze unter dem Banner von Red Bull, so wie ihm das damals ja dann gelungen ist. Aber so viel arbeiten, wie Helmut Marko das tatsächlich tut, vielleicht dann doch nicht. Und ich glaube, da sind ja die beiden Parteien dann auch nicht ganz zueinander gekommen, hat der Helmut bei uns im Interview ja auch gesagt, dass da ein bisschen mehr zugehört, als einfach ab und zu mal seine Nase irgendwie wohin zu halten und jungen Fahrern Tipps zu geben. Aber auch das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Sebastian sowas eben gut findet, aber eben nicht in so einem 9-to-5-Job-Modus, ne? Sondern zu gewissen Events dann dort mal auftreten, ja, jungen Fahrern Mut zu sprechen, Tipps zu geben. Das Ganze würde ich, könnte mir übrigens auch vorstellen, dass er das für den ADAC machen könnte. Die haben ja auch ihre Stiftung Sport, dass man da den deutschen Nachwuchs halt mal wieder so ein bisschen auch voranbringt. Es kommt ja sehr wenig leider nach im Motorsport. Und ich glaube, wenn jemand wie Sebastian Vettel da auch mal wieder ein bisschen die Werbetrommel rühren würde in Deutschland und jetzt nicht nur bei Red Bull, die ja auch, ne, Hadjar, Franzose und so, also die haben ja unterschiedlichste Nationalitäten, sondern dass Sebastian so ein bisschen da auch was zurückgibt, an seinen deutschen nationalen, ja, Automobilverband sozusagen. Also das wäre auch was, wo ich ihn mir durchaus, ja, wo ich ihn durchaus sehe.
Na stimmt, das wäre auch eine coole Option. Gucken wir mal, was dann am Ende bei ihm rauskommt. Hinterm Steuer sehen wir ihn aktuell nur hinterm Traktor. Kannst du ihn dir in irgendeiner Serie nochmal vorstellen, wo er, also er ist ja diesen Porsche-Test gefahren, letztes Jahr im März, ich glaube Aragon war es, bin mir gar nicht mehr sicher. Kannst du dir vorstellen, dass wir ihn da nochmal in einem Porsche-Cockpit sehen oder generell in Le Mans, in einem Langstreckenfahrzeug?
Also ich weiß damals, dass er sehr schnell war, auch sehr schnell auf Top-Zeiten gekommen ist. Also das heißt, an den Fähigkeiten wird es da nicht hapern. Am Ende muss er halt wirklich wollen, ne? Ich glaube, damals kam man nicht zusammen, weil so von beiden Seiten hatte man sich beschnuppert, aber ja, die Vorstellungen, auch vielleicht finanzieller Natur, waren da so ein bisschen andere. Und ich glaube, wenn er nochmal Le Mans fahren will, dann muss er so ein bisschen das Geld und so hinten anstellen, sondern dann muss er sich sagen, sind die 24 Stunden von Le Mans. Das ist eins der wichtigsten Rennen der Welt. Das will ich jetzt gewinnen. Und natürlich will ich da auch ein bisschen Geld für kriegen, aber das Geld darf nicht das Thema sein, wenn es scheitert. Und ich glaube, wenn er mit der Einstellung daran geht, wäre Porsche auch durchaus sehr offen, ihn aufzunehmen sozusagen. Ich glaube aber, er muss sich da jetzt auch langsam beeilen. Porsche hat noch nicht gewonnen mit dem aktuellen neuen 63er, die 24 Stunden von Le Mans, das werden die noch machen wollen. Sie fahren jetzt aber auch schon ein paar Jährchen. Das heißt, irgendwann wird dieser Sieg überfällig sein. Und wie das ja auch immer so ist mit boomenden Rennserien, also die WEC Le Mans, das boomt ja immer noch nach dem 100. Geburtstag vor, ich glaube, 2 Jahren oder so. Aber das wird auch irgendwann wieder nachlassen. Und dann werden auch gewisse Hersteller wieder aussteigen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier auch Hersteller wie Porsche, wenn die Mission des Autos erfüllt ist, dass auch die irgendwann den Stecker ziehen. Und deswegen, Ewigkeiten warten, wird meiner Meinung nach schwierig, zumindest wenn er für so eine ikonische Marke wie Porsche eben fahren will. Und da müsste er jetzt langsam, ja, sich einfach auch selbst eben entscheiden, ich will unbedingt dieses Rennen fahren und gebe dafür jetzt auch nochmal alles. Und ich finde, das sollte er so schnell wie möglich tun.
Ja, und dann sind wir auch wieder bei diesem Altersthema, ne? Also Vettel ist ja auch nicht mehr der jüngste, 87er Baujahr. Jetzt ist er noch Top-Zeiten gefahren im Porsche. Aber gut, in Langstreckensport ist das jetzt auch nicht so wichtig. Hat er auch gesagt, er hatte auch noch Zeit. Aber gut, wie du schon sagst, ich würde mir auch nicht zu viel Zeit lassen. Gut, aktuell, vielleicht könnte er auch noch einen Ferrari fahren. Die sind ja auch nicht schlecht unterwegs. Ist ja auch in der Formel 1 unterwegs gewesen, ne?
Ja, also ich meine, Ferrari geht auch und ich will jetzt, jetzt war ich kurz davor, ich will jetzt nicht Robert Kubica schlecht reden, ne? Aber Robert Kubica hat fast einarmig sozusagen mit einem Mega-Stint am Ende die 24 Stunden von Le Mans im Ferrari gewonnen. Also ich glaube, dass Sepp so von der körperlichen Konstitution her durchaus noch ein bisschen länger Zeit hätte. Und Ferrari, du sagst es selbst, das wäre natürlich auch eine geile, ikonische Marke, für die er fahren könnte, gerade weil er auch diese gemeinsame Vergangenheit hat mit Ferrari, aber mein Gefühl war, dass er eben schon auf den Porsche schielt. Und wenn er auf das Auto schielt und auch so ein bisschen auf eben diese deutsche, also das ist halt, Porsche ist halt der Rekordsieger in Le Mans, Le Mans-Siege und Porsche, das gehört zusammen. Ja, Ferrari auch immer mal wieder, aber Ferrari sehe ich da einfach nicht so sehr verhaftet in dieser Historie von Le Mans wie Porsche. Und ich glaube, Sebastian Vettel auf dem Porsche und dann Le Mans gewinnen, das wäre noch mal viel geiler. Aber ich würde auch Ferrari würde ich auch nehmen.
Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, nächstes Jahr sind sie besonders vorsichtig bei Porsche, bei Ferrari mit der BOP. Denn, also ich kenne mich jetzt auch nicht wirklich so aus in der WEC, aber dass ein Hersteller dann dreimal in Folge gewinnt, ich glaube, das wollen dann so die Veranstalter auch verhindern. Also deswegen, ich bin diesen BOP-Kram da mal ganz schwierig.
Ich
Ja,
glaube,
und
das fanden die dies
Porsche,
Jahr.
genau, ist ja eigentlich das, was Ferrari in der Formel 1 ist, sozusagen, ne?
Ich glaube, das fanden die dies Jahr schon nicht so geil, dass Ferrari zum dritten Mal in Folge gewonnen hat, ja auch noch mit drei unterschiedlichen Autos.
Schon das
Und
dritte
jetzt
Mal
dann
war
auch
es sogar, ne?
noch,
Ja.
ja, und jetzt dann auch noch der Kunden Ferrari. Ja, also ich meine, die Geschichte an sich war natürlich schön, deswegen hat da auch keiner irgendwie ein Fass aufgemacht, aber glaube, im Training hatte zumindest der gelbe Kubica Ferrari auch so ein bisschen Sandbagging betrieben. Also da werden die nächstes Jahr schon noch mal genau hingucken vom ACO.
Okay, ja, gucken wir mal. Wir den da nochmal irgendwo sehen. Ralf hat auf jeden Fall gesagt, man kann sich das auch sehr gut vorstellen. Ist auch sehr optimistisch, dass wir Vettel nochmal in der WEC am Start sehen oder vielleicht zumindest nur beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Deckt sich dann ja auch mit so seinem Alltag, ne? Mit den Kindern, dass man da nicht ganz so eingespannt ist. Und
Ja, also
so diese Formel
wie viel?
1-Funktionärsrolle, irgendwann sind die Kinder halt auch mal erwachsen, ne? Und ziehen dann vielleicht aus. Kann auch sein, dass er im höheren Alter auch, wie so ein Marco, der jetzt auch nicht mit 20 da bei Red Bull angefangen. Sag ich mal, dass der später mal so eine Rolle komplett, vielleicht sogar Vollzeit ausfüllt, ne?
Ja, absolut. Also im Moment ist die Familie bei ihm halt die klare Nummer eins. Die Kinder sind noch relativ weit davon entfernt, das Haus zu verlassen. Aber du hast ja durchaus recht. Irgendwann wird auch das passieren und dann ist ja sein Leben trotzdem nicht vorbei und dann hat er halt vielleicht auch wieder Zeit für andere Prioritäten. Aber wenn er noch mal Rennen fahren möchte, dann muss er das jetzt tun. Ich hatte auch den Eindruck, dass er ja auch durchaus mit einem Formel-1-Comeback eine Zeit lang noch geliebäugelt hat. Das heißt, mit seiner Rennfahrerkarriere an sich hat er noch nicht ganz abgeschlossen. Und Le Mans wäre da jetzt einfach das perfekte Feld für jemanden wie ihn. Also er würde Le Mans gut tun, sein Name. Le Mans würde ihm gut tun, glaube ich. Und so eine WEC mit irgendwie 8 bis 10 Rennen, das wird er schon hinkriegen. Nimmt er seine Familie ein bisschen mit, machen sie Urlaub. Ein paar schöne Rennen. Rennstrecken sind da ja schon, gerade auch irgendwie Austin und so. Also ich glaube, das wäre jetzt kein Hindernis.
Das ist jetzt mal nur ein Gedankenspiel, aber wenn jetzt Antonelli bei Mercedes komplett untergeht und Mercedes findet irgendwie keinen wirklich guten Zweiten, auch in der Formel 2 bietet sich keiner an. Und der Wolf, der Vettel, die sind ja auch gut miteinander. Wenn der Wolf zum Vettel geht und sagt, willst du Mercedes fahren? Nochmal so eine geile Geschichte, das hatten wir auch schon mal, ob das vielleicht mal wieder zustande kommt. Kannst du dir vorstellen, dass Vettel dann Nein sagt?
Wolf wird Vettel nicht fragen. Also brauchen wir gar nicht weiter darüber nachdenken.
Aber also
Es
jetzt nur mal
gab.
so aus Vettel-Ding. Sagt er, er will nicht mehr fahren, aber wenn er so ein Angebot kriegen würde, der würde auch safe ja sagen, oder?
Hätte, hätte Fahrradkette.
Okay, gut. Da kriege ich
Nein.
nicht. Da kriege ich.
Vergiss, nee,
Okay,
die
das
Zeit
ist.
ist rum.
Okay.
Da braucht man keine Gedankenspiele mehr anbringen. Die Zeit in der Formel 1 ist rum. Ihn will niemand mehr in der Formel 1 als Fahrer. So, und Toto Wolff, um das einfach nochmal auch mit anzubringen, hat die Chance gehabt, als Sebastian bei Ferrari rausgeflogen ist. Also ist der Vertrag nicht verlängert wurde, sagen wir es mal so. Wollte Sebastian zu Mercedes. Toto hat es verhindert. So, so viel dazu.
Das ist mal ein spannender Insight hier. Aber dann
Naja,
werden
also
wir,
hat
wenn
es
das mal.
verhindert, ne? Hat es einfach nicht vorangetrieben. Also Toto wollte ihn nicht.
Ja.
Punkt. Aus. So, und deshalb musste Sepp dann zu Aston Martin. Deswegen,
Boah, das wäre es aber
egal ob.
gewesen. Ich stell dir das mal vor, ey. Also 2021, Verstappen gegen Hamilton gegen Vettel.
Das hat
Boah.
sich Sepp auch so gedacht. Deswegen hat er da auch tatsächlich ein bisschen für gepusht. Aber wie gesagt, die Entscheidung lag am Ende bei Toto Wolff. Und die Entscheidung ist nicht positiv ausgefallen. Kann ich auch so umschreiben. Man kann aber auch sagen, Toto hat ihn nicht gewollt.
Ja, wie wäre die Karriere gelaufen, wenn, wenn, wenn? Da kommen wir zum nächsten Piloten, Daniel Ricciardo. Der hat sich damals gegen Red Bull entschieden, ist zu Renault gegangen und dann ging es eigentlich nur noch bergab. Jetzt ist er mittlerweile komplett raus aus der Formel 1, wird auch nicht zurückkommen. Also hat er auch sogar das Angebot von Cadillac ausgeschlagen. Also ich glaube, da ging es nur darum, erstmal auf diese Liste dazu kommen von den Kandidaten. Da war der da direkt gesagt, nee. Und ja, der hat sich jetzt auf so einem australischen Kongress geäußert und da mal ein bisschen tief blicken lassen. Waren spannende Aussagen, ich finde. Ich lese es mal einfach vor. Dieses Jahr war ein bisschen Selbstfindung. Ich habe so lange dieses verrückte Hochgeschwindigkeitsleben geführt und dieses Jahr habe ich ein bisschen zur Ruhe gefunden. Ich versuche herauszufinden, wer ich bin, abseits meiner Rolle als Rennfahrer. Ich habe begonnen, die kleinen Dinge mehr zu schätzen und die Bedeutung von Familie und Freunden. Ich war immer sehr zielstrebig und das führt manchmal dazu, dass man egoistisch wird. Also versuche ich, etwas selbstloser und ein besserer Zuhörer zu werden. Das sind ja auch schon so, da findet gerade so eine ganze Lebenswende statt, finde ich, auch von der Persönlichkeit.
Ja, komplett neue Persönlichkeit, würde ich so nicht sagen. Eigentlich finde ich, war Daniel Ricciardo schon immer für einen Formel-1-Fahrer sehr reflektiert, bodenständig, guter Kerl. Also das heißt, ich glaube jetzt, er ändert, also er wird seine Persönlichkeit einfach nicht komplett ändern. Aber natürlich, das Formel-1-Leben, wie er das schon gesagt hat, das ist halt rasend schnell, brutal. Das ist ein Haifischbecken, das Fahrerlager, und da muss man sich halt ein bisschen anpassen. Und wenn du da raus bist, ich nenne es ja immer, wenn man seinen Formel-1-Entzug hinter sich hat sozusagen, dann fallen halt einem halt einige Dinge auf, die nicht gut sind, wenn man dort eben sich bewegen muss, ja, weil man passt sich natürlich schon so ein bisschen an dieses Fahrerlager an. Und ich glaube einfach, dass diese Dinge Daniel jetzt aufgefallen sind. Dass ihm vielleicht aufgefallen ist, dass er einfach zu wenig Zeit für seine Familie ja, genutzt hat sozusagen. Sondern es ist ja, die sind in diesem Hamsterrad drin, die haben ihre 24 Rennen, dann danach sind sie ausgelaugt. Dann kommt der Winter, im Winter wollen sie den Urlaub machen. Das machen sie aber auch ganz oft nicht bei der Familie, sondern an irgendwelchen schönen Orten. Und das Jahr für Jahr, immer wieder dasselbe. Und natürlich kommen da gewisse Leute dann eben zu kurz. Und ich glaube, wenn man dann so raus ist und wenn dieser Druck abfällt und der Formel-1-Entzug geschafft ist, fällt einem das halt auf, dass man doch irgendwie ja, viel zu schnell gelebt hat sozusagen. Und ich glaube, in dieser Phase ist er jetzt. Ich hatte auch Bilder gesehen, dass er ja auch durchaus irgendwie da jetzt zum Naturburschen geworden ist, sich viele Dinge auf der Welt anguckt. Das sind alles Sachen, ich meine, der hat Geld ohne Ende, der kann sich viel leisten und hat sich aber in seiner Formel-1-Zeit ja nicht, die leisten sich ja alle nicht wirklich was, außer vielleicht eine Yacht, wo sie dann so wie Max jetzt irgendwie ständig drauf sind. Ja, aber die erleben ja eigentlich nichts oder nicht viel abseits von den Rennstrecken. Und ich glaube, dieses Leben entdeckt er jetzt, dass er ja durchaus eben zu einem wohlhabenden Mann geworden ist durch die Formel 1, aber jetzt einfach auch mal Dinge macht, die man macht, wenn man kein Formel 1-Fahrer ist und nicht ständig im Hamsterrad des Fahrerlagers auf und ab rollt, sozusagen.
Eben, es ist dieses ganz andere Leben. Man ist raus aus dem Rampenlicht, aus dem Mittelpunkt. Ganz anderes Umfeld plötzlich. Hast du da auch mal so Leute oder Sportler erlebt, die da so überhaupt nicht mit umgehen konnten? Dann, weiß ich nicht, in so Depressionen oder sowas verfallen sind. Also da gibt es ja auch schlimme Beispiele, die dann wirklich aus diesem Loch nicht rauskamen. Gibt natürlich auch positive Gegenbeispiele, aber kennst du welche, die da so komplett, ja, gekämpft haben gegen diesen Lebenswandel?
Also aus der Formel 1 fällt mir jetzt ja so richtig eigentlich keiner ein. Die ich kannte und wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, die haben eigentlich den Wandel hin zu einem normalen Leben alle gut gemeistert. So ein bisschen Schwierigkeiten hatte, glaube ich, Michael Schumacher nach seiner Ferrari-Karriere in diesen 3 Jahren. Was, glaube ich, auch daran lag, dass er sich noch zu jung fühlte zum Aufhören. Das war ja damals auch nicht ganz klar. War das jetzt wirklich 100% freiwillig? Wollte er es wirklich? Oder wurde er so ein bisschen auch von Ferrari in die Situation gedrängt? Ich sage gar nicht mal aktiv, aber einfach dadurch, dass die sich dann ja Kimi Räikkönen geholt haben, so einen jungen, aufstrebenden Piloten. Das macht natürlich auch was mit der Psyche von Michael, der sich dann sagt, okay, also beziehen mich nicht mehr ein in die Wahl meines Teamkollegen, holen sich hier das neue Megatalent. Die brauchen mich ja gar nicht mehr. Und dass das alles so ein bisschen dazu führte, dass er dann wahrscheinlich gesagt hat, alles klar, ich habe eh ein bisschen Rücken und Knie, keine Ahnung, ich höre jetzt mal auf. Und da hörte man aber relativ schnell, dass er noch gar nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, bereit war zum Aufhören, dass er durchaus, ja, dass er auch immer noch konnte, das Rennen fahren und sagen wir mal so, bei der erstbesten Gelegenheit, gut, erstbeste vielleicht nicht, aber 3 Jahre später, als Felipe Massa dann den schweren Unfall hatte mit der Feder in Ungarn, die ihm ja an den Kopf geflogen ist und Ferrari einen Ersatz brauchte, wäre Michael ja sofort eingesprungen. Ja, also konnte es ja gar nicht so schnell zählen, wie offenbar der Anruf stattgefunden haben muss. Michael, hast du Lust? Und er sofort ja gesagt hat. Er hat es nachher nicht machen können, weil sich dann rausstellte, hoppala, bei einem seiner Motorradunfälle ist doch mehr im Hals-Nacken-Bereich passiert, als wir alle und ich glaube auch lange Zeit er wahrhaben wollten oder gewusst haben. Und er hatte dann so ein bisschen Probleme eben noch gerade, hatte ja in Mugello mit einem Formel-2-Auto war es, glaube ich, oder GP2 hieß es damals noch, so ein bisschen geübt und Mugello hat relativ viele Bodenwellen auch und das führte dazu, dass er sich nicht ja, konzentrieren konnte, so richtig gut auf die Strecke und dann gesagt hat, ey, sorry, Leute, das geht nicht. Aber auch das, dass er überhaupt Motorrad gefahren ist, ja. Also Michael hat natürlich auch sein Familienleben gehabt und ist auch in Urlaub gefahren, gab es auch im ersten Jahr nach dem Karriereende auch diverse Fotos, aber der ist ja trotzdem dieser Speedsucht weiterhin verfallen geblieben und ist ja sogar noch auf eine gefährlichere Sportart umgestiegen, nämlich aufs Motorradfahren. So, und das zeigt mir, dass er, glaube ich, da einfach in dieser Phase noch gar nicht richtig bereit war für die Rente, dann ja eben auch zurückgekommen ist, ja, der beste Beweis dafür im Alter von 40 Jahren. Und was ich sehr, sehr gerne gesehen hätte, wäre, also wir haben ihn dann ja nur noch ein Jahr nach seinem endgültigen Karriereende erleben dürfen. In dem Jahr hatte er sich relativ stark auch erstmal zurückgezogen, hat nur so ein, zwei PR-Termine wahrgenommen und hatte dann ja Ende des Jahres auch noch so eine Interviewreihe mit Kai Ebel, die dann auch je unterbrochen wurde durch seinen Skiunfall. Und bei Michael hätte ich gerne erlebt, wie der dann irgendwann weitergemacht hätte, weil ich glaube, er hat immer so diesen Traum gehabt, irgendwann mal Teamchef zu werden in der Formel 1 und vielleicht sogar von einem eigenen Team. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Stell dir jetzt mal vor, wir hätten Michael Schumacher als einerseits Vater von Mick, andererseits aber vielleicht Teamchef eines eigenen Teams, wie Alain Prost das gemacht hat, ja, oder Jackie Stewart. Boah, wie geil. Das sehe ich bei Sebastian Vettel, um nochmal auf den zurückzukommen, nicht. Also den sehe ich nicht als Teamchef, sondern den sehe ich eher in so einer beratenden Rolle, irgendwo eingebettet in eine Organisation. Aber Michael hätte ich mir volle Kanne als Teamchef vorstellen können. Und ich glaube, der wäre da auch erfolgreich gewesen.
Ja, oder halt, wie du schon gesagt hast, ne, so ein Mick-Assistent, ne, also so ein Mentor natürlich, ne. Dann, ja, haben ja auch viele gesagt, dass wäre Micks Karriere ganz anders verlaufen, wenn
Ja,
er sich ein Mick,
ja. Ich mache ähnlich jetzt auch wie Jos Verstappen, ne? Hat jetzt auch nicht sein eigenes Team, aber eigentlich ist er der Manager von Max. Gibt noch den Raimund Vermeulen, der natürlich der offizielle Manager ist. Aber Jos hat sich nach seiner Formel-1-Karriere komplett seinem Sohn verschrieben. Mit Erfolg. Wahnsinnigem Erfolg. Und jetzt, ja, wo der Erfolg sich eingestellt hat und er eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat, jetzt kehrt er ja selbst auch wieder ins Rallye-Auto zurück. Und ja, macht auch seine alten Tage, fährt er noch schnell über Schotter. Aber ich glaube, das ist auch eine perfekte Art und Weise, die eigene Karriere zu beenden und sich eben einem anderen Projekt zu widmen. Und in diesem Fall war das Projekt eben Max Verstappen und wie werden wir Weltmeister?
Stimmt, in Rallye ist der Jos Verstappen auch gar nicht so schlecht unterwegs, ne, glaube ich. Also, ich hätte mal einmal, zweimal Zwischenzeit mir angeschaut, das sah gar nicht so übel aus.
Ja. Also das Talent ist auch bei ihm da.
Hat Ralf ja auch öfter betont, dass Jos Verstappen auch schlechter in der Formel 1 abgeschnitten haben soll, als er eigentlich war. So. Also,
Ja,
vielleicht
was
kommt.
heißt so? Also, Jos Verstappen, als der in die Formel 1 kam, galt der als holländisches Megatalent. So ist er verkauft worden. Und dann kam er zu Benetton und kam halt an die Seite von Michael Schumacher. Ah, scheiße. Entschuldigung, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber schlechtestmögliche Konstellation, die du dir aussuchen kannst als Rookie, neben Michael Schumacher im Benetton, mit Teamchef Flavio Briatore. Ja, einfach Pech gehabt.
So, Bianca, dann haben wir jetzt über Schumacher gesprochen. Wir hatten Vettel. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt nochmal den letzten deutschen Weltmeister mit rein. Beziehungsweise über den wurde, ja, eigentlich schon, kann man sagen, gelästert oder ziemlich grobe Worte sind da gefallen. Und zwar von einem anderen Weltmeister, der auch einmal den Titel gewinnen konnte, und zwar Jacques Villeneuve. Jetzt kommen wir dann mal ein bisschen zum Gossip. Ich lese mal vor, was er gesagt hat. Und da ging es um seinen Titelgewinn 2016. Sobald er gewonnen hatte, konnte man sehen, dass er völlig erschöpft war. Er hat mental gewonnen, denn er spielte das politische Spiel. Wir haben nicht den besten Lewis gesehen und sobald Nico gewonnen hatte, gab er auf. Man konnte also sagen, dass er keine Leidenschaft für den Rennsport hatte. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, vermisst er den Rennsport nicht. Alles, was er tun wollte, war eine Meisterschaft wie sein Vater zu gewinnen und dann weiterzuziehen. Das ist alles. Er hat es geschafft und wollte es dann nicht mehr. Was traurig ist, selbst ohne diese Leidenschaft kannst du hin und wieder einen Sieger haben. Und das geht gegen meinen Instinkt, gegen die Wurzeln des Rennsports. Aber es ist passiert. Also da hat er ja ordentlich was erzählt und was ich dich fragen will, kannst du das so unterstreichen? Hast du Nico Rosberg auch so leidenschaftslos gesehen?
Also erstmal muss man sagen, Jacques Villeneuve, der nimmt halt nie ein Blatt vor den Mund und sagt genau das, was er denkt. Schon immer so gewesen, wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und ich glaube, Nico Rosberg ist einfach irgendwie, mag er den nicht so richtig. Das ist einfach nicht sein bester Freund. So, das ist jetzt mal so die Grundstimmung. Stimmung, in der dieses Interview stattgefunden hat. Womit Jacques total recht hat, ist, dass Nico dieses Ziel hatte, Weltmeister zu werden und dass Nico in dem Jahr 2016 das politische Spiel gespielt hat. Wobei ich gar nicht mal sagen würde, es war ein politisches Spiel, sondern es war einfach ein Spiel der absoluten Hingabe für eine Formel-1-Saison. Alles andere hat Nico diesem Ziel in dem Jahr untergeordnet. Er hat sich mit Details beschäftigt, und hat einfach alles Menschenmögliche dafür getan, dass er in dem Jahr Weltmeister wird, nachdem er es ja 2 Jahre lang nicht geschafft hatte. Wo übrigens auch Lewis das politische Spiel gespielt hat. Ja, wo meiner Meinung nach wie vor nach dem Mini-Crash in Spa 2014 die Teamführung rund um Niki Lauda und Toto Wolff damals Nico psychisch erstmal gekillt hatte. Und Nico seine Zeit brauchte, und zwar fast 1,5 Jahre, um aus diesem Tief wieder rauszukommen und sich selbst wieder zu finden, sozusagen. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass nur Nico da irgendein politisches Spiel gespielt hat. Nein, aber Nico ist klar geworden, wenn er Weltmeister werden will, im Mercedes gegen Lewis Hamilton, gegen diesen wirklich guten Lewis Hamilton, der damals auch noch nicht 40 war, sondern in der Blüte seines Rennfahrerdaseins, dann muss er alles andere diesem Ziel unterordnen. Und das hat er halt in dem Jahr gemacht. Und da war Lewis so ein bisschen überrascht von, weil der hat natürlich Nico dann auch 2 Jahre geschlagen, hat auch Nico als so ein bisschen weichlich erlebt. Er konnte ihn immer überall rausschubsen. Und Nico hat dann gesagt, oh, das ist aber, widerspricht doch den Teamregeln, darf man doch nicht. Und Lewis hat es wieder gemacht und wieder gemacht und wieder gemacht. Und Lewis hat einfach nichts auf seine Finger gekriegt. Und immer wenn es mal Ärger gab, dann hat Nico den gekriegt. Und da hat Nico sich gesagt, so kann das jetzt halt nicht weitergehen.
Mit dem
Wir hatten.
Kappenwurf hat das doch angefangen, ne? In Austin.
Ja,
Als.
genau, wollte ich gerade erzählen. In Austin ist Lewis das zweite Mal im Mercedes Weltmeister geworden, und hatte Nico am Start rausgedrängt. So richtig schön von der Strecke weg. Also das, was Teamkollegen bei Mercedes nicht tun sollten. Ich war damals da mit Ralf in Austin und ich weiß nur, wie ich an den Bildschirmen mich aufgeregt habe, dass Lewis es schon wieder getan hat und dass Nico sich schon wieder nach außen drängen lässt. Und ich glaube, mitten im Rennen war noch mal so eine Situation. Und dann kam es zum berühmten Kappenwurf. Da hat man Nico ja schon angesehen, dass er ein bisschen sauer war. Und danach kam eine Pressekonferenz, die Weltmeisterpressekonferenz. Also da saßen jetzt nicht irgendwelche, sondern da saß Lewis Hamilton als frisch gebackener dreimaliger Champion. Neben ihm Nico Rosberg. Und Nico hat nicht gratuliert. Also so dieses, was man sonst machen würde, okay, ich bin ein fairer Verlierer, Lewis hat jetzt irgendwie zum zweiten Mal bei Mercedes es halt geschafft, er ist eine super Saison gefahren, ich war einfach nicht gut genug, Gratulation, Lewis. Das ist nicht über Nikos Lippen gekommen. Und da habe ich im ersten Moment noch gedacht, das finde ich nicht gut, weil Lewis hat einen super Job gemacht, das muss Nico anerkennen. Und er konnte es nicht. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Und dann sind wir nach Mexiko weitergeflogen, Ralf und ich. Und im Flieger nach Mexiko habe ich dann einen Online-Artikel damals für sportbild.de geschrieben. Und ich habe das so ein bisschen so rausfließen lassen, die Worte. Und während ich schreibe, wurde mir klar, dass Nico in Austin klar geworden ist, so geht das nicht weiter. Ich kann mich nicht permanent von dem verarschen lassen, dann schaffe ich das nie. Und dann habe ich im Flieger zu Ralf gesagt, du, wir müssen, also ich war noch nicht hundertprozentig sicher, ist Nico das klar geworden, aber ich hatte das Gefühl, es könnte da passiert sein. Und wenn es nicht passiert ist, dann muss man ihm das jetzt nochmal sagen, so Junge, du musst jetzt mal richtig Gas geben. Und dann haben wir uns einen Termin geholt bei Nico am Donnerstag in Mexiko, nicht um ein Interview zu führen, sondern um ihm einfach mal zu sagen, ist dir eigentlich klar, was Lewis mit dir da macht? Und willst du jetzt nicht langsam mal dein Verhalten ändern? Und das haben wir ihm dann gesagt. Und dann saß er uns gegenüber und grinste schon so wissend sozusagen. Und er hat nicht viel gesagt. Er hat nur gesagt, Ralf Bianca oder Bianca Ralf, keine Ahnung. Ihr sagt mir da nichts Neues. Das ist mir schon klar geworden. Und ihr werdet sehen, ich werde mich ändern. Und ab Mexiko, ich glaube, es waren dann 6 oder 7 Rennen in Folge, die er saisonübergreifend gewonnen hat. Und mit dieser Serie hat er den Grundstein zu seinem WM-Titel gelegt. Und was mir aber auch klar ist, ist, dass also dieses sehr harte nicht klein beigeben, das ist ja auch anstrengend. Du musst dich ja dann im Team immer wieder auch dafür rechtfertigen, dass du jetzt so gefahren bist und so. Das ist ja psychisch, mental extrem schwierig. Das hat er ein Jahr lang gemacht, durchgestanden bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi,
Das war
wo dann
gegen
noch
seine
Max Verstappen.
Persönlichkeit ja auch einfach, ne?
Ja, genau, es war gegen Nikos Persönlichkeit. Und ich glaube, so wie ich ihn da erlebt habe, er war auch in dem Jahr, war er ein ganz anderer. Er hat also früher, auch Nico war ja ein Autobild-Motorsportfahrer. Ich habe mit Nico 2005, 2006 diverse Kolumnen gemacht, häufig mit ihm telefoniert. So, und plötzlich in diesem Jahr 2016 tat er so, als würde er einen gar nicht kennen. Also er war überhaupt nicht offen mal für ein Gespräch. Das war eine ganz komische Situation. Und in dem Moment, wo der Weltmeister geworden ist, da kam er an und war wieder der alte Nico. Also, und da ist mir klar geworden, alles klar, der hat jetzt wirklich dieses Jahr die Maske aufgesetzt, Scheuklappen, wollte nichts sehen, nichts hören, nur sein Ding durchziehen, das hat er geschafft. Und da war ihm klar, und eigentlich muss mir das da auch schon klar gewesen sein, wobei ich trotzdem vom Rücktritt überrascht war, das hält er ja nicht nochmal durch. Also, das ist ja extremst anstrengend für ihn gewesen. Wer will denn sowas? Wer will denn so ein Leben führen? Ja, nur um dann nochmal Weltmeister zu werden. Vielleicht. Weil Lewis hat ja auch aus dem Jahr gelernt. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass Nico da haushoch Weltmeister geworden ist. Das hätte auch hier
Ja,
einen
bei
Motorschaden
Malaysia
weniger.
2016, ne?
Ein Motorschaden weniger für Lewis in Malaysia und der wäre durchaus Weltmeister geworden. Also das heißt, für Nico war klar, das ist ja ein Gambeln, ob ich das nochmal schaffe und ich muss wieder diese extreme Anstrengung auf mich nehmen. Vergesst es, Leute, ich kann nicht mehr. Das ist ja jetzt nicht so, dass Nico irgendwie seine dritte Formel-1-Saison gefahren ist. Der war ja auch 10 Jahre, wie viel,
11, glaube ich,
16?
ne? 2,6 ist er,
Ja,
glaube ich, ne?
also ist ja, der hat jetzt durchaus eine lange Karriere in der Formel 1 gehabt. Ich war damals ein bisschen enttäuscht, weil natürlich aus deutscher Sicht wäre es jetzt so gewesen, Titel verteidigen und nochmal gegen Lewis kämpfen und wieder eine Hammer-Saison. Aber ich verstehe ihn und also aus heutiger Sicht verstehe ich ihn. Ich verstehe ihn aus damaliger Sicht und das hat nichts mit zu wenig Leidenschaft oder so zu tun. Nico hatte schon die Leidenschaft, ja. Der ist als kleiner Junge in Ibiza, hat er angefangen, Kart zu fahren rund ums Ferienhaus. Das heißt, er ist mit Motorsport aufgewachsen. Es war ihm auch immer Hat ihm auch immer viel bedeutet, mit seinem Vater verglichen zu werden und so. Die Leidenschaft war durchaus da, aber wenn du dann mal Weltmeister warst, willst du dann noch hinterherfahren? So wie Jacques Villeneuve? Hat dem das Spaß gemacht, nach seinem Titel in irgendwie sauber BAR, was weiß ich, hinterherzufahren? Offenbar fand er ja scheinbar nicht schlimm, aber das war nicht Nico.
Und
Ne? Dafür war Nico.
das wäre auch meine nächste Frage. Schwingt auch einfach vielleicht ein bisschen der Neid mit, dass er am Peak aufgehört hat, was ja wirklich super schwierig ist, was Villeneuve halt nicht gemacht hat.
Ja, und das sind halt auch komplett grundverschiedene Menschen, Jacques Villeneuve und Nico Rosberg. Also nochmal, Nico schon sehr, sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig, der weiß, was er will. Und Jacques, ich meine, guck dir allein mal den Overall an, den er mal getragen ist, ne? Den Sack. Oh, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ich mache mir
Chuck
mal
im Sack,
lilane
ne?
Haare, mal mache ich mir gelbe, blonde Haare. Der ist ja kann man auch mögen, ne? Also ich mag Jacques Villeneuve sehr, sehr gerne, jetzt, wo ich ihn näher kennengelernt habe, seit vielen Jahren auch. Aber der ist halt ein komplett anderer Typ. Und der hat gesagt, ey, ich bin Weltmeister geworden, geil, ich habe was geschafft, was mein Vater nicht geschafft hat. Ja, Gilles Villeneuve ist zwar die Ferrari-Legende, hat aber den Titel nie geholt. Aber Jacques war immer so, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ein bisschen lockerer einfach. Und das war halt nicht Nico. Und deswegen glaube ich, kann Jacques Nico auch nicht verstehen. Und wahrscheinlich kann Nico auch Jacques nicht verstehen, weil sie einfach zwei ganz unterschiedliche Typen sind. Beide auf ihre Art cool, erfolgreich, aber eben unterschiedlich.
Aber auch da vielleicht dann sogar nochmal der Neid, ne? Nicht nur am Peak aufgehört zu haben, sondern auch, dass Nico Rosberg so dieses Vater-Sohn-Weltmeister-Ding geschafft hat. Das konnte Jacques Villeneuve ja nie schaffen, aber.
Ja, weiß ich
Oder ist
jetzt nicht,
das
ob
zu viel
das Neid
reininterpretieren?
ist.
Ja.
Ob das Neid ist. Wenn Jack auf irgendwas neidisch ist, dann würde ich eher sagen, darauf, dass Nico es geschafft hat, viel Geld in der Formel 1 zu verdienen und das dann auch noch danach gut anzulegen. Und sich jetzt einfach auch ein sehr geiles Leben leisten zu können. Glaube, das hat Jack nicht ganz so gut hingekriegt.
Und das, obwohl Rosberg nicht Mercedes-Botschafter wurde, was er, glaube ich, mal versucht hat, oder?
Ja, genau.
Ich weiß nicht,
Also
ob
er
das.
wollte mal nach seiner Karriere Mercedes-Botschafter werden, hat da ein bisschen viel Geld aufgerufen, soweit ich das mitgekriegt habe damals.
Ach, ja gut,
Also
aber.
mehr wohl als Schumi sogar aufgerufen hatte. Und Schumi war ja über Jahre auch Mercedes-Botschafter. Oder dieses eine Jahr, Entschuldigung, er war ja nur ein Jahr Mercedes-Botschafter, aber der war ja eben Botschafter. Ich glaube, es waren 5 Millionen, die er damals gekriegt haben soll. Die Zahl geisterte immer so ein bisschen durchs Fahrerlager und Nico wollte 10 pro Jahr. Das fand man bei Mercedes nicht ganz so gut.
Ja gut, bei dem Gilles-Villeneuve-Thema müssen wir noch sagen, der hatte natürlich dann auch den tödlichen Unfall, dass es dann auch nicht geklappt hat, ne?
Ja,
Also
ja,
das, ja,
ja.
für die, die
Ja,
es nicht
und
wissen
auch
jetzt. Ja.
Ja, und ich glaube, es war einfach ein ganz anderes Vater-Sohn-Verhältnis, weil Gilles eben sehr früh gestorben ist, auch nicht so diese heile Familienwelt gelebt hat, nenne ich das jetzt mal, wie tatsächlich Keke Rosberg das gemacht hat, ne? Also Keke, Sina, Nico, das war eine sehr, sehr heile Familie und Keke hat alles für seinen Sohn getan. Ja, und insofern ist auch das so ein bisschen, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Beide sind halt Söhne von erfolgreichen Formel-1-Fahrern, aber Jacques hat seinen Vater ja eben auch sehr, sehr früh verloren und hat ihn jetzt auch später ja auch durchaus kritisiert, dass er vielleicht auch nicht immer der Vater war, den er sich so gewünscht hätte, ne? Und das, glaube ich, wird Nico Rosberg nicht über die Lippen kommen, weil Keke hat ja alles für seinen Sohn oder sich aufgeopfert sozusagen für seinen Sohn. Ich erinnere mich noch, 2006 nach Monaco, als Michael Schumacher, um wieder auf den zurückzukommen, sein Ferrari in der Raskas, ich wollte gerade sagen, geparkt hat, aber nein, als er das Auto verloren hat in der Raskas bei Tempo 30, sollte ich danach für Automobil Motorsport eine Umfrage machen im Fahrerlager, was die Leute davon halten, dass Michael so agiert, um ja Fernando Alonso die Pole streitig zu machen, sozusagen. Und da bin ich auch zu Keke Rosberg gegangen, der offenbar vorher auch schon Interviews bei RTL gegeben hat. Und ich habe Keke dann gefragt, kannte Keke halt dadurch, dass ich mit Nico die ganzen Kolumnen gemacht habe und so, bin ich einfach hin, habe gesagt, Keke, ich muss hier eine Umfrage machen. Sag mir doch mal was, wie findest du das, was Michael da gemacht hat? Ah, der Michael ist ein Drecksack. Dann ging es noch weiter, hat dann auch noch gesagt, und wenn ich Corinna wäre, dann würde ich ihm jetzt eine Woche lang Sexverbot erteilen. Und oh, ich stand da und habe gedacht, oh mein Gott, also eigentlich total geil, aber ich habe gesagt, Keke, das kannst du doch so nicht sagen. Oh, habe ich bei RTL gerade auch schon. So, habe ich natürlich nicht mitgekriegt, weil ich war ja vor Ort im Fahrerlager.
Ja.
Aber gut, also ich hatte praktisch mir das Go abgeholt, dass ich das auch wirklich schreiben darf. Habe das dann auch getan. Wir haben dann sogar damit aufgemacht, die Geschichte. Ich glaube, es war eine 4-Seiten-Umfrage und dann irgendwie auch ganz groß wie soll ich sagen, das beste Quote eben auch
Ja.
relativ lang. Keke Rosberg, Michael Schumacher ist ein Drecksack. Und dann hatte mein damaliger Redaktionsleiter die Geschichte auch noch, ich glaube, wir erschienen am Dienstag und er hatte die dann als Vorab, Meldung sozusagen an Bild auch noch gegeben. Und dann stand am Mittwoch im Bild nochmal ganz groß: Keke Rosberg, Michael Schumacher ist ein Drecksack. Also, das heißt, bei RTL hatte sich das noch versendet, aber
Ja.
dadurch, dass ich es nochmal großgebracht habe und dann auch wir damit noch Werbung gemacht haben, konnte es sich nicht mehr versenden. Und da hat Keke ein bisschen Ärger gekriegt und auch Nico fand das irgendwie nicht gut oder hat da, glaube ich, auch so ein bisschen von Williams Druck gekriegt, warum sein Vater so halt über Michael Schumacher redet. Das würde ja auch auf Nico zurückfallen. Und soweit ich weiß, hat Nico dann ein intensives Gespräch mit Keke geführt, dass er jetzt nicht mehr Keke Rosberg der Weltmeister ist, sondern der Vater von Nico Rosberg der Weltmeister werden will. Und dass man sich so dann nicht verhalten sollte. Und wenn Nico eine Meinung hat, dann kann er die auch sehr klar artikulieren. Ja, also der wird da kein Blatt vor den Mund genommen haben, sondern genau das so auch seinem Vater gesagt haben. Und jetzt hätte Keke ja auch sagen können: Ey, so, was willst du, kleiner Bengel? Ja, ich habe dich dahin gebracht, wo du bist. Du kannst mich mal, wenn ich hier Michael Schumacher kritisieren will, dann tue ich das. Aber nein, Keke Rosberg hat die Schlussfolgerung gezogen: Das tut meinem Sohn nicht gut, wenn ich so bin, wie ich bin. Also ziehe ich mich zurück. Und es war das letzte Interview, was Keke Rosberg gegeben hat. In Finnland kam noch mal das ein oder andere, aber in Europa war es, also Festland Europa, war es das letzte Interview. Und das hat er für seinen Sohn gemacht. Und er hat sich für seinen Sohn dann auch aus dem Management zurückgezogen, was Nico dann nachher auch in Richtung Mercedes-Verhandlungen und so selbst übernommen hat. Und ich finde, das ist extrem selbstlos und spricht einfach auch für ja, für diese Vater-Sohn-Beziehung Keke Nico Rosberg.
Absolut. Finnland gehört trotzdem auch zum Festland Europas, das ist keine Insel, nur doch das.
Entschuldigung.
Aber wir wissen, was du gemeint hast mit Skandinavien, ist jetzt nicht die Formel 1 Hochburg, so sagen wir mal. So. Ja, spannende Einblicke und spannende Anekdoten, was da so in der Familie Rosberg abgegangen ist. Und wir konnten auf jeden Fall raushören, da ist genug Leidenschaft dahinter, allein, dass er seinem Vater dann ja wohl auch diese Ansage gemacht hat. Und können wir das auch ein bisschen widerlegen?
Also,
Und, aber man muss auch sagen, Jacques Villeneuve, der hatte eh was ein bisschen gegen die deutschen Formel-1-Fahrer. Jetzt hat er Mick Schumacher klein geredet und Cadillac Chancen gegen Vettel hat er sich auch schon oft stänkernd geäußert. Ja, das muss man auch sagen, ne? Das ist irgendwie so ein. Wobei ihr als deutsche Journalisten ja euch sehr gut mit ihm versteht, ne?
Ja, also Ralf ist ein großer Freund von Jacques, einfach weil Jacques damals ja auch Musik gemacht hat. Ralf macht ja auch Musik und gerade auch in der Saison 2007, Entschuldigung, 1997, ja, ist das schon lange her, 97, als Jacques gegen Michael Schumacher gefahren ist um die WM, war Ralf in Teilen auch sehr, sehr nah an Jacques dran, einfach weil er den Typen total cool fand. Weil Ralf natürlich auch durch Heinz-Harald Frentzen, damals den Williams-Teamkollegen, oft auch bei Williams rumhing. Und irgendwie die Atmosphäre zwischen Jacques und Ralf hat gestimmt. Zwischen Jacques und mir, bevor ich ihn kannte, überhaupt nicht. Weil für mich war er derjenige, der Michael Schumacher 1997 des WM-Titels beraubt hat. Und ich war ja auch lange Jahre der Meinung, Jacques ist da viel zu schnell rein in die Kurve in Jerez und hätte die Kurve nie gekriegt, wäre geradeaus ins Kiesbett gerodet, wenn Michael nicht eingelenkt hätte und ihn ja dann eben den berühmten Rammstoß verpasst hätte. Also ich wollte als Schumi-Fan jahrelang mir nicht eingestehen, dass Michael da einfach überreagiert hat, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich Jacques kennengelernt, 2010, 9, 10, 11 oder sowas in Singapur. War eines der ersten Rennen, die er wieder gemacht hat, weil er so ein bisschen zurückkommen wollte ins Fahrerlager als TV-Experte und so weiter. Und dann hatte Ralf sich da mit ihm getroffen, hatten sich an den Tisch gesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Team. Wahrscheinlich war es sogar Williams. Und ich war damals, also Ralf und ich hatten damals, ich glaube, seit 2009 arbeiten wir zusammen. Und er hatte mich dann so ein bisschen auch so in seine Welt mit eingeführt. Und zu dieser Welt gehörte dann eben auch Jacques Villeneuve. Und ich habe mich damit an den Tisch gesetzt und habe mir den Typen erstmal angeguckt, weil ich mir gedacht habe, na, eigentlich mag ich den ja nicht. Ist ja mein Feind. Und Ralf hat dann auch direkt erstmal gesagt, so hier Jack, das ist Bianca und die ist Schumi-Fan. Haha. Da habe ich erstmal gedacht, na toll, super, auch das noch.
Guter Start.
So. Genau. Und dann quatschten Ralf und Jack so ein bisschen und dann habe ich währenddessen gedacht, ach Mensch, irgendwie so ganz verkehrt ist der ja wohl doch nicht, weil er war ganz nett und also wirkte nicht so wie dieser doofe Jacques Villeneuve, den ich aus dem Fernsehen kannte. Ja, und dann habe ich ihm irgendwann die Frage gestellt, also irgendwann habe in das Gespräch mit eingebracht, nachdem meine Beobachtungen abgeschlossen waren, habe gesagt, Mensch, Dag, also, ne, aber ich hätte jetzt mal so eine Frage, weil ich bin jahrelang der Meinung gewesen, du hättest doch die Kurve in Jerez nie gekriegt. Die hättest du doch nie gekriegt. Wieso machst du sowas? Oder sag mir da mal was zu. Und dann hat er gesagt, ja, nö, hätte ich auch nicht. Weil ich wusste genau, dass Michael mich rammen würde. Ich wusste es ganz genau, weil er es immer getan hat in seiner Karriere. Und genau deswegen bin ich dieses Risiko eingegangen. Ja, wie soll ich sagen, da war ich mundtot gemacht. Weil was sollte ich da denn jetzt bitte noch für ein Argument gegenbringen? Also, er räumt ein, ja klar, ist er da viel zu schnell reingezogen, aber halt, er wusste, Schumi wird es tun, Schumi hat es gemacht. Also, ich kann da ja noch nicht mal sagen, nein, das würde der Michael ja nie machen. So, und in dem Moment habe ich gedacht, alles klar, jetzt hat er ja auch noch so ganz offen das so zu mir gesagt und seitdem verstehen wir uns sehr gut. Gehen auch vor Ort öfter mal essen und so. Also super Typ. Aber eben ganz anderer Typ als Nico. Und deswegen ist da die, stimmt da die, stimmen da die Vibrationen sozusagen nicht ganz.
Okay. Gut, dann haben wir jetzt das Thema Jacques Villeneuve Rosberg auch abgeschlossen. Und dann sind wir für heute auch durch. Danke für deine Zeit, Bianca. Schreib gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare über so pikante Aussagen in einem Weltmeister-Beef. Ich bin mal gespannt, ob Rosberg noch was dazu sagt. Aber ich denke, der wird einfach nur drüber hinweg schmunzeln. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.